Haben Sie Geduld, wir müssen ein paar Sachen bekannt geben.
Okay. Lassen Sie mich erst äußere sagen, ich war die erste Woche in Oslo und machte dann nur einmal einen Abstecher nach Norden in die Einsamkeit, nach Elverum, da werde ich gleich was erzählen. Dann fuhr ich nach einer Versammlung in der Nacht, nach Helsingborg, ist eine weite Strecke. Abend in Helsingborg einen Vortrag, nächsten Tag nach Malmö, da wieder ein Vortrag. Da erschien so eine nette Karikatur in der Zeitung am nächsten Tag, wie ich so ganz klein in der Kanzel stehe und so ein riesenlanger Dolmetscher. Und das haben wir da draußen angenagt und dann geklaut, nicht? Kann ich ja verstehen, aber schade ist doch. Und dann war ich 4 Tage in Stockholm. Da fuhr man die Nacht durch, das ist eine große Entfernung nach Stockholm, die Hauptstadt von Schweden. Und nach 4 Tagen fuhr ich wieder Nacht durch zurück nach Oslo noch einmal und war nur noch 5 Tage in der Provinz nach Süden in Norwegen, in Tønsberg. Da wohnen die Walfischfänger, wissen Sie? Und da ist ein Denkmal vom Erfinder der Harpune. Haben Sie eine Ahnung, was eine Harpune ist? Von Walfisch mitgeschossen wird. Und die Harpuniere, das sind ganz große Leute, die fahren riesige amerikanische Wagen und bekommen Stargagen, nicht? Und es ist sehr schwer, einen Walfisch kunstgerecht zu harponieren. Aber ich sah bloß ihre Wagen, die ihre Frauen fuhren, sie selber waren auf Walfischfang. Und Friedrichstadt und noch so verschiedene Städte. Und dann kam ein abenteuerlicher Heimflug am letzten Freitag, weil die ganze Welt vernebelt war, flog man also sinnlos durch die Gegend. Als ich in Köln gelandet bin, bei der einzig freie Flughafen, landete ein Flugzeug, das hatte Leute von Göteborg nach Kopenhagen bringen wollen. Kopenhagen war vernebelt, da waren nach Malmö geflogen, war vernebelt, war nach Hamburg geflogen, war vernebelt, wo nach Düsseldorf, da waren sie in Köln runtergekommen. Die Leute schrien vor Verzweiflung, die wollten nach Kopenhagen, da waren in Köln. Können Sie sich denken, in solchen Umständen geschah meine Heimreise. Und jeden Tag habe ich unendlich viel erlebt. Und es ist ganz unmöglich, das alles zu erzählen. Es waren nicht einfach bloß Evangelisationsversammlungen, sondern wissen Sie, im norwegischen Reichstag, im Storting. Stor ist norwegisch und heißt groß, der große Ting. Nicht wahr? Unser Bundestag ist ein Storting, ein großer Ting. Aber ein kleines Ding. Und ich war bei einer Fraktion eingeladen, ihn eine Morgenandacht zu halten. Und dann schauten wir das an. Oder in Gymnasien oder Universitäten, in kleinen Städten und großen Städten. Das war so verschiedenartig, dass es entsetzlich anstrengend war, immer diese Umstellung. Ich sprach jeden Tag 1-2 Mal in Oberklassen eines Gymnasiums. Die hatten in Oslo rumgeschrieben, von der Studentenmission aus. Die hatten geschrieben an die Gymnasium, wer will einen Vortrag. Dann hatten sich 5 gemeldet. Und die besuchte ich. Und da konnte ich ganz langsam Deutsch sprechen. Denn die haben Deutsch gelernt 1-2 Jahre. Ich habe gesagt, ihr könnt vielleicht 200 Vokabeln. Ich will versuchen, mit 200 Vokabeln meine Botschaft zu sagen. So. Das ist natürlich sehr schwer, nicht? Und dann geschah es, dass das so gesegnet war, dass Direktoren schrien, Mensch, komm zu uns. Und wir haben noch eine Reihe reingepackt, aber den anderen mussten wir sagen, also ein bisschen früher melden müssen, nicht? In einem Gymnasium war es einfach, also es ist zu Ende, Sie können ruhig gehen, ja, also es ist zu Ende offiziell, das ist der inoffizielle Teil unseres Zusammenseins. Wie in einem Gymnasium, da waren 2 Züge, ein humanistischer Zug, wo sie Sprachen lernen, und ein Realzug, wo sie Physik und Mathematik lernen. Und da hat der Direktor nur die Humanisten dazu geholt. Und er begrüßte mich sehr nett. Sie haben unser Ohr, erobern Sie unser Herz. Und dann fing ich an, das Herz zu erobern. Und da flog die Türe auf und dann kamen die Realschüler rein. Sie wollten auch. Und sagte direkt, wir haben ja gar keine Stühle für euch in der Turnhalle. Da sagte ich, ach, bei uns stehen Sie und sitzen Sie auf dem Boden, kommt mal rein. Und es war einfach herrlich, dann sind so 200 norwegischen Jungs und Mädels, so um 17, 18, 19, Evangelium zu sagen. Das muss natürlich in einer anderen Form gesagt werden, als wenn ich bei den Wallfischfängern rede. Verstehen Sie? Oder in einer großen Studentenversammlung für Studentenmission vor 500 Studenten. Das war auch so eine entzückende Szene an einem Montagabend, da war ich frei und ich war so fertig. Und da bin ich einen Tag mit zwei Freunden hinaus in die Berge, in die norwegischen Berge. Das war unbeschreiblich. Ewig singen die Wälder, alles verschneit und dann in so einem Ding, wo Elchgeweihe an der Wände hängen und so, nicht? Da ein herrliches Mittagessen. Und dann kommen wir zurück, da heißt es, da ist eine Studentenversammlung, müssen Sie ein Schlusswort sagen. Wann denn? Ja, um 9:30. Und um 9:30 komme ich hin, 500 Studenten und die reden dann noch norwegischen Professoren noch und was weiß ich alles. Und ich bin so müde und ich knurre meinen Dolmetscher. Ich sage, das ist doch einfach ungehörig, dass er mich, armen Hund, da sollen sie mich doch jetzt reden lassen. Ich sitze hier und klappe mit dem Augendeckel und muss warten wegen dem ollen Schlusswort, nicht? Und ich war richtig zornig. Und auf einmal, 9:10, steht der Leiter auf und sagt so, und nun wollen wir aufstehen. Dann steht also auf einmal alles auf. Und dann heißt es also, Pfarrer Busch, wir wollen Ihnen danken für die Arbeit der Studenten und für unsere Schülern und wir wollen Ihnen Andenken überreichen. Und dann bekomme ich eine norwegische Fahne, einem silbernen Mast, wo wundervoll eingraviert ist, also christliche Studentenmission Norge, was weiß ich nicht, ein köstliches Ding, so schön graviert, und nun bieten wir es um ein Wort. Und plötzlich war alle Müdigkeit weg und ich genierte mich, dass sie so eine Ovation für mich vorhatten, dass ich so geschimpft hatte, nicht? Aber ich hatte das eigentlich, jetzt, das war das Äußere. Ich hatte so ein paar Bilder raus. Also Elverum. Stellen Sie, wir fahren eines Tages während der Oslo-Woche mit dem Zug los nach Norden. So 200 Kilometer nördlich von Oslo an der schwedischen-norwegischen Grenze. Da würden wir sagen, da sagen sich Füchse und Hasen guten Nacht, nicht? Und da ist zuerst eine Stadt, Hamar, eine zückende norwegische Stadt, wissen Sie, diese bunten Holzhäuser und ringsrum die Wälder und Seen, verlorene Einsamkeit, da ist ein Seminarium, wird nur eben Halt gemacht, ich soll einen Vortrag halten. Es steht schon einer da mit der Taxe, nicht wahr, wir haben eine Viertelstunde Verspätung, rasen da rein, es sitzen da 150 Lehrer und Lehrerinnen, Anwärter und Dozenten. Der Direktor begrüßt mich und sagt also, er wollte einige Probleme von mir erörtert haben. Da habe ich gesagt, also Probleme hätte ich eigentlich nicht so schrecklich, ich hätte eine Botschaft für Sie. Und habe dann Evangelium verkündigt eine Stunde und da war eine Pause. Und nun soll eine Diskussion sein. Da war so ein Dozent, so ein Manjoubärtchen, sehr apart sah aus. Er sagte, ich bin Agnostiker. Ich sage, was ist denn das? Also Agnostiker heißt, ich bin überzeugt, dass man der Mensch nichts erkennen kann. Nun, ich habe die Religion von Albert Schweitzer, ich sage das außerordentlich modern, nicht? Ich sage, definieren Sie mir es mal doch ein bisschen. Da sagte er, Ehrfurcht vor dem Leben, Humanität. Ah Mensch, sag ich, war Hitler auch für. Wir waren ein Tierschutzverein. Hitler war sein Leben lang im Tierschutzverein. Das ende ich immer in Mord und Totschlag. Glauben Sie mir das? Nein, ich sage bestimmt, Humanität ohne lebendigen Gott ende ich immer bloß mit Blut und Mord. Lenin, Hitler war, Napoleon waren alle Humanisten, durchaus. Das gab mir ein Mädchen dann auf. Das war eine tolle, einmal da hinten in der tollen Gegend, nicht? Finden Sie also die interessante Diskussion. Ein Mädchen stand auf, kluges norwegisches Ding. Sie reden mit einer Selbstverständlichkeit von Gott. Definieren Sie mir Gott. Nee, Fräulein, sage ich, das werde ich immer lieber nicht tun. Warum nicht? Ich sage, Gott ist kein Begriff. Gott ist Realität. Darum kann ich ihn nicht definieren, sondern nur bezeugen. Ich bezeuge den lebendigen Gott, aber ich definiere ihn nicht. Oh, ja. So, in der Preislage haben wir 3 Stunden miteinander gearbeitet und dann kriege ich noch einen Kaffee, umgeben von den Dozenten und da rückte der Direktor, der hat die ganze Zeit Angst. Das Ganze war so gefährlich, nicht? Er war so ein friedlicher Mann. Und wie wir nun noch in das Café gingen, um eben in der Omnibus fuhr, ein Kaffee, ich war natürlich tot, nicht? Da rückte er raus, ich habe übrigens bei Ihnen schon zum Mittag gegessen. Bei mir? Ja, in Essen. Bei mir gegessen? Ich habe Ihnen sogar ein Bild geschickt von Nils Hauge. Und dann stellt sich raus, dass der als
früher Studentensekretär, mal in meinem Hause gewesen ist. Er war inzwischen arriviert und vorsichtig geworden, nicht wahr?
Aber wir verstanden uns dann ganz gut, ich klopfte ihm auf die Schulter und er mir und es wurde bildschön und dann brachte mich das ganze Volk in Omnibus und fuhren wir ab nach Elverum und Elverum, also ich kann nur so ein paar Skizzen bringen, Elverum, Elverum, wenn ein Norweger Elverum hört, dann zuckt er zusammen. Elverum war vielleicht die kritischste Stelle meiner Reise. Sehen Sie, der deutsche Botschafter hat sich im Bein ausgerissen, mich zu protegieren. Was kann ich für Sie tun? Ich wusste auch nicht, was er für mich tun kann, nicht? Und er war so nett und wir haben ihn besucht und er sagte, was kann ich für Sie tun? Sie sind eine Brücke, Sie sind eine goldene Brücke für uns, nicht? Wie kommen Sie in Norwegen, Sie aufnehmen? Da habe ich schließlich, damit was zu tun hat, habe ich gesagt, geben Sie mal ein Buch für meine Schwedenreise. Und so kam ich an Gerhard Hauptmanns Novellen zwischendurch, nicht? Das war das Buch der Botschaft, das mit dem reiste ich durch Schweden. Und Elverum war das kritisch. Da habe ich in jeder Versammlung immer erst ein Wort sagen müssen. Da kriege ich es ganz lebendig. Jedes Mal, ehe ich anfing, kamen Leute. Herr Pfarrer, ich war im deutschen Konzentrationslager. Herr Pfarrer, mein Bruder ist erschlagen worden von Terboven. Und so. Und es gab keine Versammlung, wo es auch war, wo ich nicht erst zwei Sätze sagte, ich weiß, wie viel Unrecht mein Volk ihrem Volk getan hat. Ich kann das jetzt nur feststellen. Ich denke jede Sekunde daran. So, da ging auf einmal, bei den Gymnasien, die saßen auch so da, nicht? Auf einmal, so, er sagt es wenigstens, nicht? Und da komme ich nach Elverum. Und Elverum ist kritisch. Als die Deutschen in Norwegen einfielen im Kriege, ist der König geflohen nach Elverum. Das ist so an der schwedisch-norwegischen Grenze in den Wäldern. Da war er sicher. Und da haben die Deutschen ihn eingeholt und in Elverum haben sie ihn geschnappt. Und sie haben einen Tag lang ihm auf der Seele rumgekniet. Du musst mit Hitler arbeiten, wie der dänische König. Und der norwegische König sagte, ihr habt mein Land überfallen, das tue ich nicht. Und in einem Augenblick am Abend, als sie nicht aufpassten, gelang es dem König, weiter zu fliehen in die Wälder. Und er ist nach England entkommen. Aber eine halbe Stunde nach der Flucht des Königs waren deutsche Flugzeuge da und haben Elverum in Schutt und Asche gelegt, aber gründlich. Und es blieb nur übrig der Pfarrhof, der ganz draußen liegt, in die Kirche. Elverum ist eine ganz neue Stadt, außer der Kirche und dem Pfarrhof. Und Sie können sich vorstellen, dass es eine sehr kritische Unternehmung war, einen Tysk, einen Deutschen hier sprechen zu lassen. Und dass ich mit furchtbarer Angst im Omnibus da runterfuhr. Und dann waren wir im Pfarrhof. Wer von Ihnen literarisch gebildet ist, kennt vielleicht von Björnsen Herrn Arne Schatz. Das fängt an in seinem norwegischen Pfarrhof. 14 Kühe, riesige Stallung, Pferde, Trecker. Großer Gutshof ist das. In der Mitte das Herrenhaus, das Pfarrhaus. Der Pfarrer ist ein Mann, der seinen Inspektor hat. Ne? Der Pfarrer empfing mich im schwarzen Rock. Ein Kerl, irgendwie. Also Mischung von Wikinger und Bauer und Gelehrten. Er führt mich in die Wohnstube. Unbeschreiblich schön. Ein offener Kamin, riesige Klobenbränder. Ein Tisch gedeckt mit blauem Tischtuch und Kerzen und Blumen. Und dann gibt es ein Dinner, unvorstellbar. Was ist das für ein Braten? Elchbraten. Ich fall beinahe vom Stuhl. Elchbraten? Ich dachte, die Elche wären ausgestorben sein. Nein, die sind nicht ausgestorben. Wussten Sie, dass es Elche gibt? Wir schießen hier oben jeden Winter an die 100 Elche. Und ich dachte, da fiel mir ein, auch in Ostpreußen ist ausgestorben, aber sonst, also die gibt es noch, nicht? Elchbraten ist wundervoll, nicht? Und wissen Sie, in dieser Einsamkeit eine Kultur, das Gespräch nachher. Und dann gehen wir in die Kirche und mir ist schwer ums Herz und das Volk strömt herbei. Der Pfarrer hat sie eingeladen, ihre Mischung von Wikinger, Gelehrten und Bauern. Er sprach nicht viel. Und ich dachte, was denkst du, Mann? Nee.
Und dann gingen wir in die alte Kirche. Eine ganz alte Kirche. Die ist aus Baumstämmen gebaut, wie ein Blockhaus, eine riesige Kirche. Aus fantastischen Baumstämmen, die so übereinander gelegt sind. Schon im 15. Jahrhundert, die 600 Jahre alt. Wie ein Blockhaus. Aber Riesenkirche, vielleicht mit 1000 Plätzen. Aber sie sehen bloß Baumstämme um sich. Und darin Barock, Alter. Und wundervolle Kerzenleuchten. Und voll mit Norwegen. Vorbei. Sie sind gekommen. Aber ich spüre ihn an. Ihr habt unsere Stadt zerstört mitten im Frieden. Ihr habt unseren König verjagt. Ihr habt getötet. Ihr seid ein Mördervolk. Wissen Sie, da oben ist der Krieg noch nicht eine Sekunde vergessen. Er ist ganz lebendig. Nicht? Wir haben längst vergessen. Da oben ist nichts vergessen. Und dann hält der Pfarrer eine Liturgie in wundervollen Gewändern. Die haben Gewänder wie bei uns katholische Priester, wo es noch schöner. Nicht so, so ein Umhang hat er, der ist etwa 500 Jahre alt. Wundervoll gestickte Sachen. Und dann bin ich auf der Kanzel mit meinem Dolmetscher, meinem guten alten Nils Sein. Er steht neben mir. Und dann sage ich einfach, ich weiß, was in Elverum geschehen ist. Ich weiß, dass das neue Elverum ein Denkmal ist vom Unrecht und der Sünde meines Volkes. Ich kann das nur so sagen. Tut mir weh, wenn ich dran denke. Aber bitte hört mich an, ich habe eine Botschaft von Gott. Und die paar Sätze genügen, sie spüren plötzlich. Wird ja alles nur gedolmetscht noch, nicht? Geht immer durch den Zweiten. Aber wir sind gut eingearbeitet. Jeder Satz geht sofort. Ich habe oft gesagt, der kennt mich allmählich so gut, dass er dolmetschen kann, ehe ich gesprochen habe. Und dann spüre ich, wie sich's regt. So, jetzt ist was weggeschoben. Und nun kann ich erzählen von dem Zachäus, der auf den Baum steigt und voll Sehnsucht Jesus sehen will. Ich spreche 3/4 Stunde, der Pfarrer sagt, machen Sie weiter. Die kommen weit her mit ihren Schlitten. Da muss man 1/2 Stunde sprechen. Nicht? Wissen Sie, als ich verehrte, ist ein Rektor da mit dem Auto, der leitet eine große Volkshochschule für Bauern, wo 100 junge Bauern sind. Nicht? Da ist anders, da sind 100 Kühe und so. Und der fährt mich in Nacht auf diesen Verschneiten, da fahren wir nochmal 40 Kilometer. Die fahren auf diesen vereisten Straßen, da könnten wir gar nicht fahren, 80 Kilometer Tempo, 90. Und die können das, wenn es um eine Kurve geht, dann fliegt der Wagen einfach rum. Das haben die schon geht's weiter. Das gehört dazu, denn es ist so wenig Verkehr, dass nichts dabei passieren kann. Aber da müssen sie gelernt haben. Jedes Mal, so eine Kurve kommt, ich denke schon, zack, zack, dann sind wir schon wieder in der Richtung. Nicht? Und dann sind wir auf diesem einsamen, so sah jeder Tag aus, können Sie sich vorstellen, nicht? Und dann sitzt sie in der Nacht nachher da und bereitet den nächsten Tag vor, wo ich mit dieser Bauernhochschule reden soll. Da sitzt vor 100 jungen Kerl, eine christliche Hochschule, eine fantastische Sache. Aber lassen Sie mich noch, nein, wir müssen aufhören. Eins zum Schluss, ich bin gleich fertig. Ach ja, natürlich 1000 schöne Sachen. Bei der Fakultät, sehen Sie, es schrieb mir heute ein junger Theologe gegen einen Artikel, auf einen Artikel, den ich in Licht und Leben geschrieben habe, dass ich oft unzufrieden sei mit der Ausbildung der jungen Theologen. Sie arbeiten rein wissenschaftlich, schreibe ich, und der Bibel steht, ohne Heiligen Geist vernimmt man nichts vom Worte Gottes. Und dann schrieb er mir, man kapiere doch, theologische Wissenschaft hat nichts zu tun mit dem Glauben. Da arbeiten wir rein wissenschaftlich. Das hat mit dem Glauben gar nichts zu tun. Da habe ich geschrieben, das meine ich ja, Mensch. Das meine ich ja. Genau das habe ich ja gesagt, Mann, nicht? Dann merkt man euren Predigten an euren Elenden, nicht? Dass eure Theologie nichts mit dem Glauben zu tun hat, sondern bloß mit der trockenen Wissenschaft. Und da haben die Norweger eine Erweckungsbewegung haben gesagt, wir sind das Leid mit eben mit unbekehrten Pastoren. Wir machen jetzt eine wissenschaftliche Fakultät in Oslo. Und haben erreicht, dass angeschlossene Universität eine Gemeindefakultät ist, wo gläubige Professoren sind. Wiedergeborene Männer. Eine richtige wissenschaftliche Fakultät.
Es kann jeder sich wählen, ob er auf der Staatsfakultät, wo der Staat die Leute beruft, oder ob er in der Gemeindefakultät studieren will. Sie nehmen Examen ab, also nicht in der Kirchhochschule. Denken Sie, dass 80% der norwegischen Pfarrer da studieren. Der Leiter ist Professor Hallesby, lang gewesen, dessen Namen wir kennen, und ich denke, dass in den nächsten Tagen, also Sie können ruhig gehen, ich bin gleich fertig, ein Bild von ihm hier in der Zeitung kommt. Und dann haben Sie mich eingeladen am letzten Tag, halte eine Vorlesung bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, dann komme eine Stunde vorher zu einem Lunch mit den Professoren. Dann habe ich gesagt, ja. Und das habe ich dem jungen Studenten geschrieben. Dann komme ich hin, alle Professoren einer theologischen Fakultät, gelehrte Leute, mit 2-3 Doktortiteln versammelt. Guten Kaffee, gutes Sandwich. Und dann sagt der Leiter, wir haben ein paar Fragen. Und zieht einen Zettel raus. Nun geht's los. Fragen über Deutschland. Fragen über deutsche Kirche. Ich erzähle Ihnen von unserer Bibelstunde, von Gebetsgemeinschaft, von meiner Jugendarbeit. Sie haben 1000 Fragen. Jetzt müssen wir rübergehen. Und dann steht der Rektor auf und sagt, Pfarrer Busch, versucht das Lied Jesu Name nie verklingt in Deutschland einzuführen. Ich schlage vor, wir stehen auf und singen das Lied. Und dann steht eine theologische Fakultät auf und singt das Lied Jesu Name nie verklingt. Ich schrieb den jungen Studenten, kannst du dir eine deutsche Universität vorstellen, wo die Theologieprofessoren miteinander singen, Jesu Name nicht verklingt? Das meine ich. Und dann gehen wir rüber, großer Festsaal, alle Studenten da, alle Professoren, Gäste. Das war ein toller Abschluss, ein effektvoller, nicht? Eine Gastvorlesung. Welch anderes Milieu als die Walfischfänger oder Elberum, nicht? So, aber ich will nicht danken.
Ersten Vers können wir auswendig. Jesu Name nie verklinget, ewig bleibt er bestehen. Jesu Name Ruhe bringet, Fried und Freude wunderschön. Allen Menschen gilt sein Segen, allen, die in Sündennot. Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott.
Alles von uns und führe zu uns. Amen.